Ja, ich sollte noch mal ein paar Sätze zu mir sagen. Also wie gesagt, mein Name ist Andrea Tschuch, ich bin 47 Jahre alt. Ich bin verheiratet, wir haben zwei Söhne. Der eine wird Ende des Monats 20, ist im Herbst von zu Hause ausgezogen zum Studium. Der andere ist 17, ja, was gibt's zu sagen, bastelt an seinem Abitur, das er nächstes Jahr dann macht. Und genau, im Moment genießen wir als Eltern die Freuden des begleitenden Fahrens. Das ist auch eine sehr schöne Erfahrung. Genau. Ja, ich bin eine echte Ruhrpottpflanze, wie man wahrscheinlich hört. Irgendwer sagte vorhin schon draußen, ach, die Dame, da findet das alles nicht so lustig hier, was wir erzählen. Doch, finde ich schon. Ich verstehe es nur nicht sofort und musste immer darauf warten, dass Sonja es mir übersetzt. Aber ich hoffe, ihr versteht mich, und ich muss sagen, Fränkisch klingt definitiv schöner als Ruhrpottplatt, aber ja, gut. Ich hoffe, ihr könnt es einfach aushalten, kann jetzt nichts dran ändern, genau. Ja, ich bin Freipredigerin und Referentin, mache so, halte Predigten in Gottesdiensten, in verschiedenen Gemeinden und Gemeinschaften, Referate für Frauenfrühstückstreffen, Bibelgesprächskreise, Frauenwochenenden, alles, was so gewünscht und angefragt wird. Genau, das mache ich nicht, das habe ich nicht gelernt, sondern ich habe bei der Bundesagentur für Arbeit meine Ausbildung gemacht, dann da gearbeitet, dann Erziehungsurlaub und danach noch Sonderurlaub, also bin 10 Jahre zu Hause geblieben, dann nochmal in meinen alten Beruf eingestiegen. Und habe da gemerkt, dass mir eigentlich auch schon vorher klar war, dass dieser Beruf nicht wirklich zu mir passt. Und nachdem ich mich kennengelernt hatte, noch viel weniger zu mir passt, habe den dann nach 2 Jahren aufgegeben und gemeinsam mit meinem Mann beschlossen, dass ich jetzt doch mal eher meine Gaben lebe, die ich zwischenzeitlich entdeckt habe. Das begann ja damit, dass Willi zu mir sagte, Andrea, ich möchte dir keine Angst machen, aber ich glaube, du hast die Gabe zu predigen. Ja, so fing das alles an, dann habe ich mich dran gewagt und genau, habe dann noch berufsbegleitend so einen Kolleg für Gemeindedienst gemacht, also so eine Ausbildung für ehrenamtliche Mitarbeiter in Gemeinde. Ja, und habe dann noch ein paar Jahre später den Mut gefasst, diese Berufung dann eben auch zum Beruf zu machen. Ja, jetzt bin ich hier und freue mich sehr darüber und habe ein spannendes Thema mitgebracht, das ich mit heilsame Begegnung überschrieben habe. Wir brauchen ja die heilsame Begegnung mit unserem Herrn, weil wir zu ihm hin geschaffen sind. Und weil wir auch als Menschen ja auch alle schon auf die eine oder andere Weise verletzt worden sind. Wir haben Verluste erlitten, haben etwas loslassen müssen. Und diese heilsame Begegnung mit Jesus, die brauchen wir eben auch nicht nur einmal, sondern die brauchen wir immer wieder neu, weil wir ja auch immer wieder verletzt werden, schmerzhafte Dinge erleben, auch Zerbruch erleben. Manchmal sind wir mitverantwortlich dafür, manchmal nicht. Manchmal kündigt es sich schon so eine Zeit lang an, bis es dann endgültig zu einem Bruch kommt. Und manchmal trifft es uns wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Irgendwas passiert, mein Leben wird empfindlich gestört und ich kann nicht weiterleben wie bisher. Thomas Harry drückt es in seinem Buch »Das Geheimnis deiner Stärke« so aus: Zerbruch und Scheitern haben an allen Orten und zu allen Zeiten ein ähnliches Gesicht. Sie markieren den abrupten Stillstand eines bis dahin hoffnungsvollen Weges. Als Menschen können wir nicht verhindern, dass sowas passiert. Das ist auch nicht notwendig, denn entscheidender als die Frage, wie viele und welche Brüche es in unserem Leben gibt, ist die Frage, wie wir mit diesen Lebensbrüchen umgehen, wie Jesus damit umgeht und ob wir ihm erlauben, uns in unseren Brüchen auf seine Weise zu begegnen. Vor ungefähr 4 Wochen gab es in meinem Leben so einen Bruch, der mich sehr unvorbereitet getroffen hat. Also ich hab abends noch mal schnell eine Mail gelesen, ja, und dann war es da. Und mir war klar, das hier, was ich da jetzt gerade lese, das wird alles andere als leicht für mich und das bedeutet einen gravierenden Einschnitt in mein Leben und ich muss jetzt sehr gut überlegen, wie ich auf kluge Weise damit umgehe. Und dann habe ich eine Nacht verbracht, in der ich sehr wenig geschlafen habe, das kommt bei mir selten vor, und viel gebetet habe, noch viel mehr geweint habe. Und dann hatte ich am Morgen vom Kopf her für mich klar, wie ich da reagieren möchte. Also, dass ich diesen Verlust nicht zur Seite schieben möchte, sondern dass ich auch gute Trauerarbeit leisten möchte und mir auch Begleitung suchen werde. Und ich hatte auch entschieden, diesen Schmerz, der da schon so aufkam, aber der ein paar Tage später mich erst richtig mit voller Wucht getroffen hat, dass ich den auch Jesus hinhalten möchte, damit er wirklich auch etwas Gutes daraus macht, was für mich und andere zum Segen werden kann. Und ich habe gemerkt, diesen Sturm kann ich nicht allein standhalten. Dann habe ich mir wieder mehr Zeit zur Stille genommen, habe mich von Jesus trösten lassen, Zeit, um meinem Herrn zu begegnen, mich aufrichten zu lassen, zu jammern, zu klagen, hinzuhören, Ermutigung in Gottes Wort zu suchen, Tagebuch zu schreiben, mich zu reflektieren, in Gottes Liebe zu baden und mich von ihm neu ausrichten zu lassen. Und beim Bibellesen sind mir dann eben die zwei Jünger auf ihrem Weg nach Emmaus begegnet. Und sie haben ja mit Jesu Tod so einen ganz herben Verlust und einen ganz tiefen Bruch in ihrem Leben erlitten. Der abrupte Stillstand eines bis dahin so hoffnungsvollen Weges. Und mitten in ihrer Verzweiflung begegnet ihnen der auferstandene Herr mit seiner heilsamen Gegenwart. Mich berührt diese Geschichte sehr. Und ich habe den Eindruck, dass gerade im Moment für mich es mir auch besonders gut tut, mich intensiv damit zu befassen. Und das tue ich auch. Und deshalb habe ich gedacht, ach, dann nehme ich das doch gleich mal als Predigttext. Und so kommt es, dass ich diese Predigt heute in erster Linie für mich selbst geschrieben habe. Aber ihr dürft sehr gerne zuhören. Ich freue mich auch drüber. Und falls ihr gerade vielleicht auch so einen Bruch in eurem Leben erlebt, dann hoffe ich, dass wir uns gemeinsam von unserem Herrn aufrichten und ermutigen lassen und da, wo es notwendig ist, uns von ihm auch einen neuen Blick schenken lassen. Ich lese Lukas 24, die Verse 13 bis 35 nach der neuen Genfer Übersetzung. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten, sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? Fragte Jesus. Sie erwiderten, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tode verurteilt und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der 3. Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel sei ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er, sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unseren Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die Elf und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden, er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Der Herr ist auferstanden. Das ist die großartige, alles verändernde Botschaft von Ostern. Eine Botschaft, die Perspektive schenkt. Hoffnung, Halt, Trost, Freude, Sinn, Leben. Eine Botschaft, die in Bewegung bringt. Beim ersten Ostern der Weltgeschichte allerdings setzt sich diese Botschaft erst ganz langsam durch. Auch bei denen, die es eigentlich besser wissen sollten, die mit Jesus unterwegs waren, die ihn erlebt hatten, seinen Worten gelauscht hatten und von ihm gelernt haben, die erkannt haben, das ist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Auch sie begreifen noch nicht, was geschieht. Zu furchtbar, zu massiv sind die Ereignisse der letzten Tage. Für die Menschen, die Jesus nachfolgen, bricht ja mit seinem Tod alles zusammen. Ihre Hoffnung liegt am Boden. Vielleicht kennst du solche Situationen in deinem Leben auch. Momente, in denen du denkst, ja, das war's. Jetzt ist alles aus. In denen deine Hoffnung am Boden liegt. Die Jünger hatten die Zusage, dass ihr Herr auferstehen wird, aber dafür haben sie im Moment keinen Blick. Sie sind verzweifelt, schockiert, verängstigt und sie haben überhaupt keine Ahnung, wie ihr Leben weitergehen soll. Und das ist eben auch die Verfassung dieser beiden Jünger aus diesem erweiterten Jüngerkreis, die am Ostersonntag auf dem Weg in ihr Heimatdorf Emmaus sind. 2 Stunden Wegstrecke zu Fuß erfahren wir, wahrscheinlich etwa so 9 Kilometer von Jerusalem entfernt. Das bin ich vor ein paar Wochen auch gelaufen, mit einer Freundin zusammen, von Marburg-Ellenhausen, so ein Stadtteil von Marburg, bis rein nach Marburg in die Oberstadt. Und es war so ein traumhaft schöner Frühlingstag, so wie heute, noch ein Ticken wärmer vielleicht. Wir sind weite Strecken durch den Wald gelaufen, haben unsere Gespräche genossen, die schöne Umgebung, die milde Frühlingsluft, das Gezwitscher der Vögel und die tolle Aussicht. Für all das haben die Jünger auf ihrem Weg nach Emmaus keinen Blick. Sie unterhalten sich zwar auch, aber bei ihnen dreht sich alles um Jesu Leiden und Sterben. Auch um ihre Trauer, ihre Wut, ihr Unverständnis und ihre Hoffnungslosigkeit. Sie sind ganz auf sich und ihren Schmerz fixiert und sie haben keinen Blick für das, was so um sie herum vor sich geht. Dem Mann, der nach einer Weile ihren Weg kreuzt und der sich ihnen anschließt, scheinen sie keine große Beachtung zu schenken. Jedenfalls setzen sie ihr Gespräch miteinander fort. Also ich nehme jetzt schon an, dass sie trotz ihrer Trauer auch diesen angemessenen Anstand an den Tag legen, diesen Mann wenigstens zu begrüßen. Und wahrscheinlich gucken sie ihn auch kurz an. Aber es ist, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkennen Jesus nicht. Und das ist ja nicht nur im Leid, sondern zu allen Zeiten so. Wir können nur so viel von Jesus erkennen, wie er sich uns zu erkennen gibt. Nur so viel von seinem Wort verstehen, wie er selbst es uns verständlich macht. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir nicht zu sehr auf das fixiert sind, was wir mit unseren menschlichen Augen sehen, sondern dass wir Gott immer wieder bitten, dass er uns die Augen für seine Welt und für seine Sicht der Dinge öffnet und dass wir dann auch bereit sind, unseren Blick von ihm korrigieren zu lassen. Worüber redet ihr miteinander? Spricht Jesus die Jünger an. Natürlich weiß er, worüber die Männer sich unterhalten. Aber mit seiner Frage geht er auf sie ein. Er gibt ihnen die Möglichkeit, ihren Kummer zu äußern, ihren Schmerz zu benennen, Worte zu finden für das, was unaussprechlich ist. Das, was sich wie so eine dunkle Wolke über ihr Leben legt. Und das ist wichtig, denn diese Männer sind ja noch ganz in diesen schrecklichen Ereignissen gefangen. Sie sind noch ganz in ihrem Schmerz. Sie sind noch nicht in der Lage, sich auf gute Weise mit dem, was geschehen ist, auseinanderzusetzen. Und als Jesus sie fragt, worüber sie sprechen, da bleiben die beiden traurig stehen. Und ich finde das so bezeichnend für ihre Verfassung. Sie stehen förmlich unter Schock, sie sind wie gelähmt, unfähig, sich zu bewegen und gute Entscheidungen für ihr Leben zu treffen. Stillstand und Hoffnungslosigkeit. So ist das, wenn Hoffnungen zerbrechen. Wenn ich loslassen muss, was ich gern festhalten würde. Wenn mir genommen wird, was mir wichtig ist, wenn es völlig anders kommt, als ich es mir erhofft und erwünscht, vielleicht auch erwartet habe. Sie bleiben traurig stehen. Aber es passiert hier noch was anderes, was ich jetzt sehr faszinierend finde, als Jesus die Jünger anspricht. Sie öffnen zum ersten Mal diesen kleinen, geschlossenen Kreis der Untröstlichkeit und schauen auf etwas anderes als auf ihren Schmerz, nämlich auf Jesus, obwohl sie ja noch nicht wissen, dass sie auf Jesus schauen. Jesus holt aber die Männer damit aus ihrer Eigendrehung heraus und das ist gut so. Bisher hatten die beiden sich nur miteinander unterhalten, aber sie können ja einander nicht helfen, weil sie ja gleichermaßen in dem Schmerz gefangen sind. Ich möchte das Gespräch der Jünger miteinander und ihre gemeinsame Trauer nicht abwerten. Ich denke, auch das hat ihnen sehr gut getan. Es kann sehr wohltuend sein, Menschen an der Seite zu haben, die meinen Schmerz mit mir teilen und die ihn auch nachvollziehen können, weil sie selbst genauso leiden. Wenn es allerdings ausschließlich Menschen sind, die von dem, was verloren ist, genauso persönlich betroffen sind wie ich selbst und nicht irgendwann auch mal so ein Blick von außen dazukommt, dann kann das sehr schwierig werden. Die Gefahr ist groß, dass wir uns gegenseitig immer tiefer runterziehen und förmlich in diesem Schmerz versenken. Und manchmal möchten wir dann vielleicht auch gar nicht mehr aus unserem Loch herauskommen. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum einer der beiden Männer auf die Frage Jesu ja fast so ein bisschen ungehalten reagiert. Bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Das fragt Kleopas. Und es wird vermutet, dass er der Mann der Maria ist, von der in Johannes 19, Vers 25 die Rede ist, nämlich als eine der Frauen unterm Kreuz. Und dass der Jünger, der ihn begleitet, sein Sohn Simeon ist. Dann wäre Kleopas ja sowohl im Jüngerkreis als auch innerfamiliär nur von Menschen umgeben, die persönlich vom Tod Jesu betroffen sind. Bist du der Einzige in Jerusalem, der nichts weiß? Das lässt natürlich auch vermuten, dass der Kreuzestod Jesu in und um Jerusalem herum das Gesprächsthema Nummer eins war. Jesus ist ja schon sehr bekannt. Sein Auftreten, seine Worte, sein Anspruch als der Sohn Gottes wurde ja sehr kontrovers wahrgenommen und auch diskutiert. Folglich erregen auch diese Geschehnisse um Jesu Verurteilung, Verhaftung und seinen Tod großes Aufsehen und sorgen für Gesprächsstoff. Andererseits zeigt sich in der Reaktion der Männer aber auch, dass es für sie das einzige Thema ist, um das sich im Moment alles dreht. Das, was sie völlig außer sich geraten lässt, was ihre Aufmerksamkeit voll und ganz in Anspruch nimmt. Sie sind ganz gefesselt davon und sie können sich nicht vorstellen, dass es anderen Menschen anders ergeht. Das ist ja nicht untypisch, wenn es in meinem Leben so einen großen Bruch gibt, unter dem ich sehr leide. Ein Verlust, der mir zu schaffen macht. Eine Situation, die ich mir so nicht gewünscht habe. Dann leide ich so sehr, dass ich meine, die ganze Welt müsste sich jetzt eigentlich um dieses Leiden drehen, was für mich gerade so das Thema ist. Es ist halt sehr schwer vorstellbar und auch sehr schwer zu ertragen, dass die Welt der anderen sich ganz normal weiterdreht, während meine gerade in tausend Scherben zerfällt. Vielleicht ist das bei uns Menschen einfach so, dass je tiefer Leid und Kummer uns trifft, dass wir umso mehr auf unsere kleine Welt fixiert sind und nicht mehr so den Blick nach außen haben. Und ich denke, es gibt diese Zeiten, gerade wenn die Wunde noch sehr frisch ist, da darf das auch so sein. Nur wäre dann schon wichtig, das auch mit der Zeit zu überwinden, dass ich nicht dauerhaft auf mich selbst und meinen Schmerz fixiert bin. Diese Begegnung zwischen Jesus und den beiden Jüngern ist ja schon so eine Begegnung der besonderen Art. Da steht der Retter der Welt, Gottes Sohn, der sich aus purer Liebe für diese Männer und ja nicht nur für sie hingegeben hat, der unsagbare Qualen erlitten hat, der unter Schmerzen und Tränen seinen Willen, dem Willen seines Vaters untergeordnet hat, der fast unter der Last seines Auftrags zusammenbricht, während seine engsten Freunde einschlafen. Jesus, der freiwillig sich dem Tod gestellt hat und ihn überwunden hat, der alle Schuld und alle Schmerzen dieser Welt geh- und ertragen hat, der am Kreuz die tiefste Einsamkeit durchlitten hat, die ein Mensch überhaupt erleben kann. Getrennt von Mensch und Gott. Und der steht jetzt hier und bekommt quasi gesagt, du weißt ja nichts. Du hast ja keine Ahnung, was wir durchmachen. Jesus macht den Männern keinen Vorwurf. Er sagt jetzt nicht, pass auf, jetzt erzähle ich euch mal, was ich durchgemacht habe. Er nimmt sie ernst in ihrem Schmerz, ihrem Kummer, auch in ihrem Unverständnis. Und er stellt ihnen eine simple Frage. Was ist denn geschehen? Jesus begegnet diesen Männern da, wo sie gerade stehen. Nicht da, wo sie vielleicht in ihrer Entwicklung sein könnten oder sein sollten, sondern da, wo sie sind. Mir ist das ganz wichtig festzuhalten. Manchmal meinen wir als Nachfolger Jesu vielleicht, wir müssten weiter sein, reifer sein. Unsere Gebete müssten irgendwie frommer sich anhören oder wir müssten mit gewissen Dingen irgendwie schon anders umgehen können, dieses oder jenes unter den Füßen haben, bevor Jesus Freude an uns hat oder wir zu ihm kommen können. Das baut ja nicht nur einen wahnsinnig hohen Druck auf, sondern damit betrügen wir uns auch selbst um die heilsame Begegnung mit unserem Herrn. Er ist der Heiland, der Heilen, ganz machen will, was zerbrochen ist und der dir jetzt in dieser Situation, in der du dich gerade befindest, mit all den Gefühlen, die du dabei hast, begegnen will. Vor etlichen Jahren hat mir mal jemand in einem seelsorgerlichen Gespräch eine sehr gute Frage gestellt. Er hat zu mir gesagt, Andrea, kannst du dir vorstellen, dass Jesus mehr daran interessiert ist, wer du bist, als daran, wer du sein solltest? Und ich finde das eine ganz tolle und auch ganz wichtige Frage. Weil manchmal denke ich, Gott erwartet etwas von mir, aber letztlich ist es das, was ich selbst von mir erwarte. Kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet, sagt Jesus. Ich will euch Ruhe geben. Keine Rede von bestimmten Voraussetzungen. Nur die Einladung, zu ihm zu kommen, mit allem. Jesus ist jetzt, in diesem Augenblick, ganz und gar an dir interessiert. Vor ihm darfst du dein Herz ausschütten und sagen, was dir auf der Seele liegt. Die Jünger erzählen dem aus ihrer Sicht Fremden die ganze schreckliche Geschichte, alles, was ihnen auf der Seele liegt und ihnen das Herz schwer macht. Und sie verschweigen auch nicht ihre Verwirrung angesichts dieser Aussage der Frauen, dass das Grab leer ist und Engel ihnen gesagt hätten, dass Jesus auferstanden sei. Die Männer wissen, dass andere aus dem Jüngerkreis das nachgeprüft haben und sich mit eigenen Augen überzeugt haben, dass das Grab wirklich leer ist. An dieser Stelle könnte es natürlich Klick bei ihnen machen, macht es aber nicht. Sie werden jetzt nicht froh. Sie haben nicht die Gewissheit, dass Jesus auferstanden ist, sondern sie sind untröstlich. Ja, warum? Vers 24, daraufhin gingen einige von uns zum Grab, erzählen sie, und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Das, was diese Männer in dem Bericht der Frauen so schmerzlich vermissen und was sie sich ersehnen, ist das, was sie in diesem Moment erleben, ohne es zu erkennen, nämlich, dass sie dem auferstandenen Herrn begegnen. Manchmal ist uns der Auferstandene näher, als wir denken, auch wenn wir ihn noch nicht sehen oder fühlen. Die Jünger sind noch immer auf sich und ihr Erleben fixiert. Und als sie Jesus von den Ereignissen erzählen, da bricht die ganze Enttäuschung aus ihnen heraus. Vers 21, und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Wie so viele andere Juden auch, hatten die beiden Männer so ihre genauen Vorstellungen, wie diese Erlösung aussehen würde. Dass Jesus sie von der römischen Besatzungsmacht befreien und dem Volk wieder zu seinem alten Glanz verhelfen würde, wie zur Königszeit David. Wie so viele andere auch haben sie ihre Wünsche, ihre Hoffnungen, ihre Sehnsüchte, ihre Erwartungen auf Jesus projiziert. Und jetzt sind sie bitter enttäuscht. Dabei hätten sie sich gar nicht täuschen müssen. Jesus hatte seinen Jüngern gegenüber ja kein Geheimnis daraus gemacht, wozu er gesandt ist und was passieren wird. Und vom Alten Testament her hätten sie diese Ereignisse auch richtig einordnen können, aber ihre eigenen Vorstellungen stehen ihnen im Weg. Sie erliegen ihrer Selbsttäuschung und jetzt sind sie enttäuscht. In seinem Buch Der Klang sagt Martin Schleske, der kitschige Glaube der Jünger zerbricht unweigerlich am Kreuz. Das ist es, was ja auch wir als Nachfolger Jesu heute immer mal wieder erleben. Wir könnten es besser wissen, aber manchmal hängen wir eben so sehr an unseren menschlichen Vorstellungen, mehr vielleicht als an Gottes Wort. Und wir hatten gehofft. Einer der ersten Sätze nach diesem Zerbruch in meinem Leben, von dem ich euch gerade erzählt habe, den ich einer Freundin gegenüber dann sagte, fing genauso an. Und ich hatte gehofft. Und das ist wohl auch der Grund, warum gerade dieser Satz in der Geschichte mir direkt so nahe gegangen ist, weil das im Moment eben auch mein Satz ist. Und ich hatte gehofft. Ich kann auch nicht mal genau sagen, warum. Aber ich war völlig davon überzeugt, vor diesem Zerbruch, dass Jesus mir hier auf längere Sicht eine neue Möglichkeit eröffnet, Menschen mit Gottes Wort zu erreichen, dass er mich als Teil eines funktionierenden Teams beauftragt und zu etwas Neuem gebraucht, das vielen Menschen zum Segen wird. Davon war ich überzeugt. Und dann kriege ich eine Mail und dann bricht das plötzlich weg. Einfach so. Das, worauf ich meine Hoffnung gesetzt habe. Und wie die meisten Lebensbrüche hat ja auch dieser Bruch eben zwei Aspekte, die ich eben mir auch anschauen will und auch verarbeiten will. Einmal der Verlust an sich, der sehr schmerzhaft für mich ist, aber eben auch meine enttäuschte Hoffnung, diese enttäuschte Erwartung, und die tut ja auch weh. Und wir hatten gehofft. Der kitschige Glaube der Jünger zerbricht am Kreuz. Und wenn das passiert, dann ist das gut. Auch wenn es sich nicht unbedingt gut anfühlt. Es ist deshalb gut, weil das, was Gott mit uns vorhat und was er durch uns tun will, weitaus besser ist als alles, was wir uns mit unserem menschlichen Fühlen, Wollen und Denken zusammenfantasieren können. Und gerade die in unseren eigenen Augen manchmal so geistlich reifen Vorstellungen, an denen wir so sehr hängen, können verhindern, dass wir Gottes Wort an uns heranlassen und uns von ihm auf seine Weise gebrauchen lassen. Das sagt Jesus seinen Jüngern in Vers 24 ja auch. Ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Bei Luther heißt es, zu trägen Herzens all dem zu glauben. Jesus möchte nicht, dass wir uns an unsere Vorstellungen klammern und in unseren immer selben alten Denkmustern verhaftet bleiben, sondern er möchte, dass wir Gottes Wort Glauben schenken, dass wir es uns zu Herzen gehen lassen, dass wir unser Denken von ihm erneuern lassen. In Jakobus 1, Vers 21 heißt es, nehmt Gottes Wort mit Sanftmut an. Ich finde das Wort Sanftmut so schön, weil es gleich zwei Worte in einem sind. Die Sanftheit, also sanft, und der Mut. Gottes Wort sanft aufnehmen heißt, dass mein Herz weich und empfänglich für Gottes Wort ist, dass ich es an mich heranlasse. Und das andere Wort ist eben Mut. Ja, es erfordert Mut, mich selbst und meine Vorstellungen im Licht der Bibel zu betrachten und dann das, was ich nicht aufrechterhalten kann, an Jesus loszulassen, ihm zu überlassen. Es erfordert Mut, meine Sichtweise von Gott korrigieren zu lassen. Aber es ist auch so ein Vorrecht, dass wir das tun dürfen. Mich berührt es total, wie Jesus die Jünger auf diesem Weg von Jerusalem nach Emmaus begleitet. Von der Verzweiflung zur Osterfreude. Nachdem die Männer ihr Herz ausgeschüttet haben, nimmt Jesus sich Zeit, ihnen das Alte Testament auszulegen, sodass sie sehen können, dass alles, was gerade geschieht, gut ist. Und genau im Plan Gottes ist. Jesus bringt Gottes Wort in Zusammenhang mit dem, was die Männer gerade erleben und weitet diesen durch Kummer eingeschränkten Blick der Männer mit seiner Bibelstunde to go. Und als er dann abends, nachdem sie ihn da eingeladen haben, als er dann das Brot bricht, wie er es schon so viele Male getan hat, da erkennen sie endlich ihren Herrn. Dass Jesus im selben Moment schon wieder verschwindet, ist unerheblich. Denn die Osterfreude zieht sofort in das Herz der Männer ein und es setzt sie sofort in Bewegung. Sie sind ganz gewiss und möchten es ihren Freunden in Jerusalem auch so schnell wie möglich sagen, unser Herr lebt, er ist auferstanden. Als der Auferstandene begegnet Jesus seinen Jüngern anders als vorher. Aber er lebt. Und er ist da und er handelt. Und die Männer erinnern sich, dass schon als Jesus ihnen das Alte Testament ausgelegt hat und sie ihn ja noch gar nicht erkannt haben, dass da es schon in ihren Herzen brannte. Also schon als sie ihn noch gar nicht erkennen, zündet Jesus durch seine Worte Leidenschaft in den Herzen der Männer an. So ist unser Herr. Gerade in diesem Schmerz unserer enttäuschten Erwartung will er uns ganz neu begegnen und uns durch seinen Geist zu einem tieferen Verständnis seines Wortes verhelfen. Welch ein Segen! Wir können nichts Besseres tun, als uns darauf einzulassen. Wenn schmerzhafte Dinge uns treffen, wenn wir Verluste erleiden, die uns so richtig an die Nieren gehen, dann wählen wir als Menschen oft eine von zwei wenig hilfreichen Möglichkeiten. Entweder wir tun das Ganze ab, ja, relativieren es, naja, so schlimm ist es ja auch nicht, muss mich jetzt nicht so anstellen und so, und versuchen dann den Schmerz zu ignorieren, mit dem Ergebnis, dass er uns irgendwann hinterrücks überrollt und unser Leben nachhaltig schädigt. Damit wird es dann auch sehr schwierig für die Menschen um uns her, weil wir unweigerlich andere verwunden, wenn wir aus unserer nicht behandelten Wunde heraus leben und reagieren. Oder, und das ist die zweite Möglichkeit, wir versenken uns dauerhaft in unserem Schmerz, drehen uns nur noch um uns selbst und alles, was wir tun, hat nur noch den einen Sinn, uns vor weiteren Verletzungen zu schützen. Und auch das bringt das Leben zum Erliegen. Ich möchte euch Mut machen, weder das eine noch das andere zu tun, sondern euch für eine dritte Möglichkeit zu entscheiden, die zwar sehr schmerzhaft ist, aber wirklich hilfreich und lebensfördernd. Ich wünsche uns, dass wir Jesus, dem Heiland, uns mit unseren Wunden hinhalten und dass wir bereit sind, gemeinsam mit ihm diesen Weg der Heilung zu gehen. Das tut weh, das kostet Mühe. Da wird wahrscheinlich noch so manche Träne fließen. Und es kann sehr gut sein, dass wir in diesem Prozess auch die Begleitung eines Menschen brauchen. Aber ich bin überzeugt, dass es ein zutiefst lohnender und segensreicher Weg ist. Seinem Volk im Exil spricht Gott durch den Propheten Jesaja in Jesaja 43 zu: Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige. Denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Manchmal meinen wir vielleicht, wir müssten das, was wir da gerade verloren haben, unbedingt wiederbekommen. Oder zumindest irgendwas Gleichartiges, damit dieser alte Lebenszustand wiederhergestellt wird. Aber das ist ein Irrtum. Das Leben nach einer Krise, unabhängig davon, ob es besser oder schlechter wird, ist immer anders als vorher. Irgendetwas bricht immer weg, geht verloren oder ändert sich. Und es ist wichtig, das zu akzeptieren. Das, was ich verloren habe, irgendwann dann auch wirklich loszulassen, dass ich ihm nicht mein Leben lang nachhänge und nachtrauere. Und deshalb ist ja auch gute Trauerarbeit so wichtig. Dass ich frei bin, das Neue, dass ja diese Chance auf das Neue, das in der Krise drinsteckt, das auch zu ergreifen. Unser Herr kann und will gerade aus unseren Lebenswunden Neues, Schönes, Strahlendes wachsen lassen. Dinge, die uns und anderen zum Segen werden. Die Tage haben mein Mann und ich im Autoradio so eine Sendung gehört, in der es um Fragen zur Gartengestaltung jetzt im Frühjahr ging. Im Studio war so eine Expertin, weiß nicht, ob sie Gärtnerin, Gartenbauarchitektin oder was immer, irgendwie sowas war sie, jedenfalls eine Expertin in Sachen Pflanzenfragen. Und die Hörer konnten dann so ihre Fragen bei dieser Frau loswerden. Mein Mann und ich haben uns unterhalten und die Sendung nur mit einem Ohr so nebenbei gehört, aber plötzlich wurde ich ganz aufmerksam. Eine Frau hatte gefragt, wann sie ihre Magnolie, die sie drinnen überwintern hat, in den Garten setzen kann und was sie dabei beachten muss. Und die Ratgeberin erklärte so ein bisschen was dazu und sagte dann zum Schluss: Schauen Sie sich bitte gut den Wurzelballen an. Es kann nämlich sein, dass der schon ziemlich verfilzt ist. Und wenn das der Fall ist und der wird so eingepflanzt, dann wird die Magnolie nicht ausreichend mit Nährstoffen versorgt und geht wahrscheinlich irgendwann ein. Also gucken Sie sich den Wurzelballen an und wenn der verfilzt ist, dann nehmen Sie ein scharfes Teppichmesser und dann schneiden Sie diesen Wurzelballen mehrmals ein. Und jetzt kommt der Satz, der mir direkt ins Herz rutschte. Sie sagte: Aus den Wunden wachsen neue Wurzeln, die die Pflanze mit den Nährstoffen versorgt, die sie braucht, sodass sie sich gut entwickelt. Und ich finde, das ist ein großartiges Bild für das, was unser Herr in unserem Leben tut, wenn wir ihn an unsere Wunden heranlassen. Manchmal bin ich verzweifelt, manchmal bin ich wütend. wütend, dass es so gekommen ist, wie es jetzt gekommen ist. Manchmal möchte ich einfach nur, dass der Schmerz aufhört. Aber es bewegt mich zutiefst und es macht mir so einen Mut, dass Jesus gerade aus meinen Lebenswunden neue, wichtige Wurzeln wachsen lässt, durch die mein Leben in die Tiefe wächst, durch die es gedeiht und aufblüht. Eine Wohltat für mich und andere. Wir sind nicht allein. Mit Jesus Christus haben wir einen Herrn, der uns liebt, der uns versteht und der wirklich mit uns leidet. Ein Herrn, der sich selbst hingegeben hat, damit wir befreit mit ihm leben können. Ein Herrn, der diesen Weg der Heilung mit uns zusammengeht. Von der Verzweiflung zur Osterfreude, von der Hoffnungslosigkeit zur Auferstehungshoffnung. Diesem Herrn, der mit Leid und Schmerzen bestens vertraut ist, dem will ich auch meine Schmerzen und meine Lebenswunden überlassen und darauf vertrauen, dass er auf rechte Weise damit umgeht und etwas Großartiges daraus schaffen wird. Und ihr ganz bestimmt auch, oder? Beten wir noch. Lieber Herr, danke für deine Liebe, für deine Hingabe an uns, dass du uns begegnest, dass du dich selbst hingegeben hast, damit wir befreit mit dir leben können. Danke, dass wir dir so viel wert sind und dass du uns zutiefst wert achtest, dass du uns kennst und erkennst in dem, was wir sind, wer wir sind, wie wir sind. Herr, und du kennst unsere Lebenswunden, du kennst das, was uns trifft und du weißt, wie es im Moment bei jedem Einzelnen von uns aussieht. Du kennst Freude, Hoffnung, Erwartungen, Spannungen. Du kennst aber auch Schmerzen, Hoffnungslosigkeit und Verluste in unserem Leben. Und du leidest zutiefst mit uns und das ist so ein großes Geschenk. Und Herr, du weißt, wie wir uns manchmal von dem verrückt machen lassen, was um uns herum geschieht, wie wir uns auch manchmal hängen wollen an das, was uns da gerade verloren geht. Bitte schenk du uns, dass wir auf gute Weise mit diesen Lebenswunden umgehen können, dass wir immer wieder den Mut haben, uns dir zu überlassen, in all diesen Schmerzen auch, und dass wir wirklich das auch glauben, dass du etwas Großartiges aus unseren Lebenswunden machst. Begegne du uns in unserem Schmerz, wie du da diesen beiden Jüngern auf dem Weg nach Emmaus begegnet bist. Schenke auch uns da, wo wir Dinge falsch sehen, eine neue Perspektive, neue Sichtweise, neue Hoffnung. Danke, dass du in uns am Werk bist. Und auch durch uns. Und wir bitten dich, dass deine Liebe ganz tief in unser Herz hineinfließt und dass sie durch uns hindurchstrahlt auf die Menschen um uns her, dass sie dich kennenlernen und wir gemeinsam das Ziel unseres Lebens bei dir zu Hause erreichen. Dir sei die Ehre. Amen.